Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute zu erwarten von unserem Gast? Wer ist es denn überhaupt?
Heute ist Reinhard Rademacher zu Gast, ein Böblinger, der in Sindelfingen viel ausgegraben hat, von Hause aus Ur- und Vorgeschichtler. Er war in seiner Berufszeit Kreisarchäologe im Kreis Göppingen und kommt heute zu uns und erzählt uns über die Römer in Sindelfingen.
Das klingt spannend.
Das ist es bestimmt. Hallo Reinhard Rademacher. Die Geschichte des Mittelalters liegt auf der Hand, um was es sich dabei handelt. Aber was heißt Ur- und Frühgeschichte?
Ja, also die Geschichte fängt ja im Grunde genommen an in dem Moment, wo der Mensch angefangen hat, sich Hilfsmittel zu schaffen, also vor 2,5 Millionen Jahren. Diese Phase ist die Steinzeit, die dann bis zum Ende der letzten großen Eiszeit um 10.000 vor Christus reicht. Und dann folgen die Perioden der Bronzezeit und der Eisenzeit, sind ganz grob, also Jahrhunderttausende. Und in dieser Zeit gibt es keine Schriftquellen. Das heißt, diese Phase wird von der Archäologie abgedeckt. Die Archäologen sind Historiker, die mit anderen Mitteln als Historiker arbeiten. Die werten Schriftquellen aus. Wir lesen Bodenfunde. Nämlich das sind Quellen, die übers menschliche Leben berichten, ohne dass Schrift verwendet wird.
Und worin unterscheidet sich die Ur- von der Vorgeschichte?
Die Einteilung ist, die Urgeschichte bedeutet die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit, die bei uns um Christi Geburt endet. Es folgt die römische Kaiserzeit, das sind 3 Jahrhunderte und so ab dem 4. Jahrhundert mit der Völkerwanderungszeit beginnt die Frühgeschichte, mit anderen Worten die Zeit bei uns der Alamannen, der Germanen.
Sollte man aber vielleicht noch ein bisschen zum Einstieg Ihre Geschichte erzählen. Sie sind Sindelfinger und wie kommt es zu diesem Interesse und zu Ihren Kenntnissen? Was machen Sie?
Also genauer gesagt bin ich Böblinger. Ich bin in Böblingen, habe ich gewohnt, bin aber auf dem Goldberg-Gymnasium gewesen. Also sozusagen zur Schule bin ich auf der Sindelfinger-Seite gegangen und habe mich immer als, Pan-Böblingen, Sindelfinger gefühlt. Ich habe keine Unterschiede gemacht. Und es ist so, ich bin am Goldberg-Gymnasium hatte ich 2 Lehrer, Peter Mommsen, ein Urenkel des Theodor Mommsen, des berühmten Historiker und Nobelpreisträgers, und der Gerhard Böhm. Das waren die Lehrer, die mich von Anfang an geprägt haben. Meine Interessen waren vorhanden in Bezug auf Römisches, überhaupt auf die Vorzeit. Das hat mich schon als Kind interessiert. Und das wurde da im Rahmen des Geschichts- und Lateinunterrichts quasi kultiviert. Und so war es dann natürlich sehr schnell der Weg Richtung Sindelfingen, wo es ja viele römische Funde gegeben hat. Da gab es ein Stadtmuseum, das wurde ehrenamtlich damals von Eugen Schemp geleitet. Er war seit 1977 im Ruhestand, war vorher Oberregierungsvermessungsinspektor und mit dem hatte ich Kontakt und der hat mich animiert, auch nach Funden zu schauen, Begehungen zu machen. Und so bin ich im Grunde genommen im Alter von 15, 16 Jahren hier auf der Sindelfingerseite unterwegs gewesen in Sachen Archäologie.
Wir sind hier im Röhm Verlag, Röhm mit ÖH, aber wir sind auf geschichtsträchtigem Grund. Die Römer haben hier, wo heute das Verlagsgebäude steht und auch daneben, selbst gesiedelt bzw. eine Straße gehabt. Was wollten die Römer in Sindelfingen?
Also das Ganze fängt im Grunde genommen 15 vor Christus an, um es ganz schnell darzulegen. Unter dem Kaiser Augustus wurde der Alpenraum erobert. Seine Stiefsöhne Drusus Tiberius sind vorgerückt über die Alpen bis an die Donau. Am Rhein sind die Römer ja schon seit Cäsars Zeiten gestanden. Und das war sozusagen dann der Beginn der römischen Okkupation hier nördlich der Alpen. Und das Ganze ging weiter 74 nach Christus, nämlich unter Kaiser Vespasian haben die Römer gesehen, die Grenze ging entlang des Rheins und des Donaus. Das heißt, der heutige südwestdeutsche Raum war so ein Zwickel, wo man immer außen rum marschieren musste. Wenn die Armee vom Rheinland gebraucht wurde, irgendwo an der Donau, mussten die immer über Lörrach da unten, über Basel marschieren. Und da haben die sehr schnell gesehen, wenn man diesen Zwickel, den Südwestdeutschen, einnehmen würde, könnte man quer rüberkommen. Das war ausschlaggebend. 74 nach Christus sind die Römer von Straßburg und Windisch in der Schweiz mit mehreren Legionen einmarschiert. Zunächst auf die Linie Rottweil, Kastelle waren in Sulzwald, Mössingen, also gerade so am Schwarzwaldrand. Und von dort aus sind sie dann im Lauf der nächsten Jahrzehnte bis zum auf die Alp vorgerückt und bis an den Neckar. Und auf dieser Strecke von Sulz zum Beispiel bis Cannstatt, 70, 80 Kilometer Luftlinie, das waren zwei Tagesetappen, das war zu viel. Das heißt, die haben sich ganz schnell überlegt, wo können wir noch Stützpunkte errichten? Und da geriet Sindelfingen sozusagen in den Fokus. Das war nämlich ideal, das war auf halber Strecke. Und da wurde vom römischen Militär hier wohl ein Posten errichtet, möglicherweise ein Kastell. Und das war der Beginn sozusagen des römischen Sindelfingen, also am Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus.
Die nächste größere Stadt war?
Zu der Zeit natürlich Rottweil, Are Flaviae, Rottenburg, Summe Lucena und Stuttgart-Bad Cannstatt, Aurelia. Das waren die großen Hauptorte und Pforzheim, da weiß man den römischen Namen Portus. Das waren die nächsten großen Verwaltungsorte.
Und hier jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Verlag, bei einigen Baumaßnahmen und auch gegenüber an der Gottlieb-Daimler-Schule, da wurden ja tatsächlich bei Ausgrabungen oder bei Bauarbeiten wertvolle Artefakte gefunden. Was haben Sie da entdeckt?
Ja, also insofern ist Ihr Verlagsgebäude von Bedeutung. Es wurde 1991 gebaut und auch da sind römische Spuren zum Vorschein gekommen, sogar Spuren einer Straße. Und das war eben mit ausschlaggebend. Sindelfingen war ein Verkehrsknotenpunkt. Es gab eine Überlandstraße, die aus der Schweiz durch Südwestdeutschland weitergeführt hat bis Cannstatt zunächst und die führt sozusagen in West-Ost-Richtung hier durch Sindelfingen, durchs Goldersbachtal und gleichzeitig in eine Nord-Süd-Verbindung von einer Fernstraße bei Rutesheim kommt eine zweite Straße nach Süden runter. Hier etwas nordwestlich von diesem Gebäude war der Kreuzungspunkt und da hat sich diese Siedlung ganz schnell entwickelt. Das heißt, wir haben hier bei diesen Baumaßnahmen, die seit den 50er Jahren gelaufen sind, wenn man den Boden aufgemacht hat, wir haben Spuren von Wohnhäusern, wir haben Spuren von Handwerksbereichen, Kontore, wir haben Straßen, das war der Ort war in Quartieren eingerichtet mit Straßen dazwischen. Wir haben eine ganze Menge von Brunnen gefunden, Abfallgruben, auch Latrinengruben, also alles, was man in so einer römischen Siedlung erwarten kann.
Wie groß dürfte die gewesen sein, diese Siedlung?
Also nach unseren heutigen Erkenntnissen war die Ausdehnung in Süd-Nord-Richtung etwa 550 Meter, in West-Ost-Richtung 750 Meter. Wenn man das Ganze umreißt, haben wir eine Fläche von 15 bis 16 Hektar. Also das, wenn man das vergleicht mit anderen römischen Siedlungen hier in unserem Raum, würde ich sagen, wäre es eine der größeren Siedlungen. Könken als Zivilsiedlung hatte 20 Hektar Fläche, also da hat man in etwa die Ausmaße.
Warum hat man nichts davon konserviert? Also man hat natürlich, was man gefunden hat, irgendwo archiviert. Aber man hat jetzt nicht versucht, ein Haus nachzubauen oder Ähnliches. Warum hat man das damals nicht gemacht?
Also Das ist ein Problem, das uns bis heute eigentlich beschäftigt, dass hier in Sindelfingen bei diesen großen Baumaßnahmen seit den 50er Jahren, wenn man Luftbilder sieht, kann man erkennen, dass in der Nachkriegszeit bis auf den Goldberg Nordhang so gut wie alles noch frei war. Und dann kommt diese Bebauung und es wurde so gut wie nie archäologisch gearbeitet. Die Landesdenkmalpflege hatte zu der Zeit andere Aufgaben, auch personell war es schwierig. Das heißt, hier wurde gebaut in die 60er Jahre rein, 70er Jahre, das habe ich dann mitbekommen. Da ist das Berufsschulzentrum sukzessive vergrößert worden und die haben sich mitten durch die römischen Anlagen gefräst, ohne dass richtig große Ausgrabungen stattgefunden haben. Das ist ein Versäumnis gewesen. Ich würde sagen, sowohl des Landes als auch der Stadt Sindelfingen, das waren immer nur Feuerwehrmaßnahmen, die zum Teil von interessierten Laien durchgeführt wurden.
Hagen-Degel als Stichwort.
Und ja, da insofern ist es so, dass wir an vielen Stellen hätten wir auch Brunnen zum Beispiel gehabt, wo wir sagen können, das kann man erhalten, aber es war den Bauarbeiten im Weg und es war keine Bereitschaft, da irgendwo mal zwischendrin vielleicht eine Insel zu schaffen, wo man hätte sowas konservieren können, was für Sindelfingen eine tolle Sache gewesen wäre.
Wenn das eine größere Siedlung war, wie muss man sich das vorstellen? War das ein Handelsposten auch oder haben da einfach die Militärs die Pferde gewechselt oder gab es Bauern, gab es... Wie war das organisiert hier?
Also es ist so, es ist sicher eine militärische Gründung. Es war immer die Diskussion, gab es ein Kastell? Ja, nein, wir haben bisher keine Spuren gefunden. Aber es gibt einige Funde, die auf römisches Militär hinweisen, also Reste von Geschossen, Lanzenspitzen und so weiter. Es wird ein Kastell da gewesen sein, eine Holzerdeanlage in der Frühzeit, also nicht gemauert, so dass es schwer zu finden ist. Wir haben es bisher nicht.
Oder längst überbaut.
Nicht gefunden, möglicherweise ist unerkannt überbaut worden. Das ist denkbar. Aber aus diesem Posten heraus, an dieser Kreuzung, entwickelt sich ganz schnell ein Handelsposten. Ne? Im Zug, wenn das römische Militär kam, waren da Händler dabei, da waren Bader, da waren Schausteller, da waren Prostituierte, da war also alles, was irgendwie mit dem Militär Geld verdienen konnte, kam da hinterher und die haben sich im Umfeld angesiedelt. Das heißt, nachher, als das römische Militär von Sindelfingen weitergeht bis an die Neckarlinie, entsteht an dieser Straßenkreuzung im Hinterland sozusagen ganz schnell eine große Siedlung. Man muss sich vorstellen, irgendwo hier im Bereich Böblinger Straße mit einem Forum, mit einem Marktplatz, mit einer Basilika möglicherweise, einer kleinen, mit Kontoren, mit einem Polizeiposten, mit einem großen, mit repräsentativen Verwaltungsgebäuden und dann natürlich Werkstätten. Das Handwerk ist vertreten und das dehnt sich aus allmählich in alle Richtungen. Das heißt, es entstehen zivile Wohnbauten, sogenannte Streifenhäuser, die in der Regel 9 Meter breit bis zu 30 Meter lang waren. Und im hinteren Bereich waren Gärten oder noch Handwerksbereiche. Da waren Brunnen angelegt, Latrinengruben. Und natürlich irgendwo gab es sicher auch ein römisches Bad, das wir auch noch nicht haben. Das ist eine Sache. Wir haben bis heute keine Spuren einer Badeanlage, denn es gibt keine römische Siedlung, wo nicht ein Bad existiert hat. Und natürlich irgendwo Kultbauten. Und da haben wir Anhaltspunkte, dass sozusagen Nordhang des Goldbergs, da gibt es Funde, die darauf hinweisen, dass dort die Tempel gestanden sind.
Steht die Villa Rustica, die beim Bau der B464 in der Nähe von Meichen gefunden wurde, da in einem Zusammenhang?
Ja gut, da muss man sich vorstellen, wir haben diese zentralen Siedlungen, die auch Verwaltungsaufgaben hatten und die mussten natürlich versorgt werden mit Lebensmitteln. Das heißt also im Umfeld, in den Lössgegenden, die wir hier haben, im Korngäu, im Heckengäu, da haben wir überall römische Gutshöfe, die sich entwickelt haben, die eben diese Siedlungen versorgt haben mit Nahrungsmitteln. Also das ist da draußen Flurtotwar. Dieser Gutshof hat sicher die römische Bevölkerung hier im Ort versorgt. Aber Überschüsse sind natürlich auch an die Militärlinien in die Kastelle gegangen. Das heißt, diese zivilen Gutshöfe haben die Orte versorgt und die Militärstationen.
Vielleicht ganz kurz eine Zwischenfrage. Was haben denn die Römer, als sie zum ersten Mal hier an den Goldbachgraben vorgefunden? Gab es hier schon Menschen? Gab es hier Siedlungen?
Also wir haben ja in der vorrömischen Eisenzeit, wie wir es nennen, seit 600, 700 vor Christus siedeln hier Kelten. Das ist in der frühen Keltenzeit, sind das die Machteinflüsse der großen Keltenfürsten am Hohen Asperg, Heuneburg. Und nachdem diese Strukturen vorbei waren, entwickelt sich ja in den letzten 3 Jahrhunderten vor Christus diese sogenannte Oppidum-Kultur. Das heißt, da war hier unser Raum, Siedlungsgebiet der Helvetier, und die haben große stadtähnliche Anlagen errichtet. Das wäre bei uns der Heidengraben auf der Schwäbischen Alb oder Tarodunum bei Freiburg. Und diese späten Kelten sind ja sehr stark vom Süden auch beeinflusst. Sie sind bis Griechenland gezogen, die Galater sind bis in die Türkei gekommen, und da sind viele Einflüsse zurückgekommen. Also wir hatten bis ins zweite vorchristliche Jahrhundert hier bei uns eine rege Siedlungstätigkeit mit Herrenhöfen, mit diesen Stadtanlagen, mit Einzelgehöften, mit Dörfern. Und das hört irgendwann im ersten Jahrhundert schlagartig auf. Zusammenhänge sind sicher zu sehen mit dem Gallischen Krieg, nachdem die Römer die Helvetier besiegen. Das hatte auch hier Auswirkungen. Und wir haben in den letzten 20 Jahren des letzten Jahrhunderts vor Christus entsteht sowas wie so ein bisschen eine Siedlungslücke. Das dünnt wahnsinnig aus. Es gibt Tacitus, ein römischer Schriftsteller, der da berichtet, in dem Gebiet, die Agri Decumates, so hieß unser Raum bei den Römern, da würde nur gallisches Gesindel leben. Das muss man natürlich propagandistisch sehen, aber es war sehr ausgedünnt. Was wir sagen können anhand von Funden, dass wir hier aus dieser Spätzeit in Sindelfingen offenbar keltische Restbevölkerung sitzen hatten, auf die die Römer beim Vorrücken vom Schwarzwald her gestoßen sind. Da gab es sicher keine Kampfhandlungen, aber in Sindelfingen war im letzten Jahrhundert vor Christus, gab es eine gallische Restbevölkerung, die hier geblieben war. Das sehen wir anhand der Keramik, der typischen Keramik. Und es rücken in die römische Siedlung Einheimische mit rein, beziehungsweise natürlich auch Gallier aus dem schon längst romanisierten Gallien. Da gibt es Spuren, dass die Töpfe, die hergestellt werden, in römischer Form gemacht sind, aber noch mit keltischen Verzierungselementen. Insofern haben wir Anhaltspunkte, wer war hier, bevor die Römer kamen.
Aber das hat nichts mit Asterix zu tun. Der war nicht hier.
Das ist sozusagen, wir reden jetzt von der Enkelgeneration des Asterix.
Ja.
Durchaus.
Jetzt gibt es ja bedeutende Funde, beispielsweise die Stelen aus Holzgerlingen und Steinbrunnen. Ist das ungefähr zeitgleich oder waren die viel früher?
Also du meinst jetzt in Holzgerlingen, das ist eine Stele, die ist aus der keltischen Zeit.
Ja.
Das hat also mit unseren Römern nichts mehr zu tun.
Nee, aber da, vorher.
Das ist vorher, das ist im Grunde genommen schon eine Zeit, da sind wir 500 Jahre vor den Römern. Also da sind wir noch in der frühkeltischen oder beginnenden spätkeltischen Siedlungsphase hier in unserem Raum. Was wir eben hier dann haben, im römischen Bereich sind entweder sogenannte Jupiter-Gigantensäulen, die gern bei Gutshöfen aufgestellt wurden, da wurde Jupiter verehrt. Oder in Sindelfingen können wir jetzt natürlich sagen, wir haben ganz spannend einen Mithraskopf, der in einem Brunnen gefunden wurde. Der Mithras war eine Gottheit, die aus Persien hierher kam, ein Gott des Lichts. Ja. Und da wurden Tempel und unterirdische Kapellen errichtet, wo der verehrt wurde. Das war also eine ziemlich spannende Sache. Und vor allen Dingen war das Militär sehr stark. Das römische Militär hat es aus dem Orient mitgebracht. Gell. Also deswegen ist das auch so ein Hinweis, dass hier schon militärisch was gelaufen ist. Also wir haben ein Mithras-Heiligtum, wir haben aber auch Weihesteine für die Victoria, wir haben Weihesteine für die Minerva, das ist bei den Griechen die Diana, wir haben Die Abnoba, das ist eine einheimische Göttin des Schwarzwaldes gewesen. Da haben wir hier ein Reliefbruchstück. Also wir haben so in Bezug auf die römische Götterwelt hier, das sind dann Weihesteine, keine Säulen oder so, aber das sind so die Spuren aus Stein, die auf die Kultausübung in der römischen Siedlung hinweisen.
Gibt's die irgendwo noch zu sehen oder sind die irgendwo in welchen Archiven verschwunden?
Also die sind in verschiedenen, zum Teil ist es so, es gibt diese Minerva, die liegt in Sindelfingen im Magazin. Die Victoria, die wurde schon 1835 von Sindelfinger Messerschmied namens Seeger gefunden. Die war verschollen und ist vor einigen Jahren in den Beständen des Limesmuseums Ahlens wieder aufgetaucht. Also das heißt, diese Funde sind eigentlich verstreut in verschiedenen Magazinen, Museumsmagazinen.
Reizt es da nicht, die mal zusammenzuführen für eine große Ausstellung?
Das wäre denkbar, da sprechen Sie einen Punkt an. Das wäre sicher eine lukrative und spannende Sache. Wir hatten ja 2004 eine große Ausstellung mit einer Bestandsaufnahme zum römischen und alemannischen Sindelfingen, wo wir schon sehr viele Funde von hier gezeigt hatten, aber das ist lange her. Das wäre durchaus mal spannend, den Gedanken aufzugreifen und auch mit Neufunden in der Zwischenzeit da wieder was zu machen.
Jetzt haben wir die Heiligtümer und die Ikonen quasi, Weihesteine gehört. Wie war das zivile Leben? Welche hat man ja sicherlich Werkstätten? Sie sprachen von Töpfern gesprochen. Was haben wir denn sonst noch?
Also diese Siedlung, man muss sich vorstellen, was wir anhand von den Funden sagen können, da erschließt sich uns ein ganz weites Spektrum des Handwerks. Und zwar ganz spannend ist hier in der Goldbach-Talaue, da gibt es ja sehr viel lehmige Ablagerungen, die geeignet sind, um Töpfereien anzusiedeln, also um Gefäße herzustellen oder auch Ziegel herzustellen. Und wir haben von der Böblinger Straße aus, stadtauswärts sozusagen, an der Neckarstraße mehrere Fundpunkte, wo Töpfereien gefunden wurden. Also in der Heidenstraße, in der Remsstraße. Das ist dann schon außerhalb der Siedlung gewesen. Wegen der Brandgefahr haben die Römer solche Betriebe im Außerhalb angelegt. Dort draußen in dem Gebiet gibt es auch aus den 50er Jahren Funde, das ist ein Ziegelofen gewesen. Also wir haben die Produktion von Gefäßen, wir haben die Produktion von Ziegeln Richtung Nordosten, ortsauswärts, aber auch an dieser Straße, die nach Nordwesten Richtung Rudesheim geführt hat. Das ist der Bereich Neckarstraße hinter Kentucky Fried Chicken kommt eine Tankstelle. Ja. Da ist 1996, hat der Hagen Diegel die Spuren von der Töpferei gefunden. Also auch dort außerhalb der Siedlung sind Töpfereien gewesen. Das war also hier ein Aspekt. Diese Betriebe haben sicher auch die Militäranlagen Richtung Limes versorgt. Also das waren sicher zentrale Betriebe, ein wirtschaftliches Standbein der besonderen Art. Dann, um das weiterzuführen, wir haben nachweislich Metallverarbeitung, Schmiedetechniken, da haben wir Spuren gefunden, auch Gießereien, also Kleinhandwerk, die mit Metallguss, Bronzeguss, Eisenguss gearbeitet haben. Das wären mal so einige Möglichkeiten. Wir haben die spezielle Messer von lederverarbeitender Industrie, also auch das hat eine Rolle gespielt. Da gibt es eine ganze Menge, was wir aus den Funden rauslesen können.
Das Stichwort Limes ist gerade eben gefallen. Der Limes ist die Grenze. Vielleicht noch da einen Satz dazu.
Der Limes besteht seit 150 nach Christus. Das ist die letzte Okkupationsphase, nachdem die Truppen, die Grenze war erst Neckar und Schwäbische Alb. Um 100 und 150 nach Christus wird die Grenze noch einmal nach Osten verschoben, und zwar eben der obergermanisch-rätische Limes. Von Lorch Richtung Norden war es eine Grenze mit Wallgraben und Wachtürmen. Richtung Osten über Aalen nach Bayern rein geht es mit der sogenannten rätischen Mauer weiter. Da bestand die Grenze aus einer massiven Mauer mit zwischengeschalteten Türmen.
Das war eigentlich eine Grenzbegradigung dann dieser Limes.
Das war noch einmal, da wurde die Grenze einfach noch einmal vorgeschoben, sowohl nach Norden als auch nach Osten, auf eine Ideallinie, die gut zu verteidigen war.
Wie lang waren denn die Römer her?
Also wir können sagen, es beginnt hier gegen Ende des ersten Jahrhunderts, ich würde sagen so um 90 nach Christus geht es los. Und es endet bis 250 nach Christus. Das heißt, 259, 60 nach Christus werden die Alamanneneinfälle so extrem, dass die Grenzen von den Römern nicht mehr gehalten werden konnten. Und man muss sich das so vorstellen, es geht sukzessive los, so ab 2013, 14 nach Christus, dass immer wieder germanische Verbände die Grenze überschreiten. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen und Geplänkel. Zum Teil sind es Kampfeinheiten, die durchmarschieren bis in den Alpenraum. Also die Römer haben ihre liebe Not da damit.
Plünderer?
Auch, ja, Plünderer. Die haben natürlich alles kurz und klein geschlagen und haben alles mitgenommen, was sie kriegen konnten. Also es gab da auch Kontingente Alamannen, die bis in die Gegend von Mailand durchgebrochen waren. Also es war eine sehr unruhige Zeit, aber es war insofern, das Problem war nicht allein, dass diese Germanen von der Elbe immer mehr vorgerückt sind, gleichzeitig gab es innenpolitisch Probleme. Also es haben Truppenkommandeure gegeneinander gekämpft, die Legionen sind gegeneinander marschiert, die Grenztruppen wurden abgezogen. Im Osten Persien haben die Römer mit den Sassaniden extreme Schwierigkeiten gehabt. Das heißt, in dieser Zeit, wo der Limes fällt um 259, 60, sind zum Teil die Grenzanlagen gar nicht mehr richtig besetzt gewesen, weil zum einen innenpolitische Auseinandersetzungen waren und Grenzkämpfe am anderen Ende des Römischen Reichs.
Was ist dann in Sindelfingen passiert? Sind die Siedlungen, ist diese Siedlung, sind diese Gebäude, Betriebe dann einfach letztendlich zerfallen oder haben andere das übernommen? Was war hier?
Also man muss sich so vorstellen, dass die gallorömische Bevölkerung hier aus der Siedlung Sindelfingen im Rahmen dieser Unruhen irgendwann sich mal zurückgezogen haben in die sicheren Bereiche jenseits des Rheins, in diese Bereiche, wo die großen Truppenkontingente standen, wo ihnen nichts mehr passieren konnte. Also ich denke, dass die Siedlung hier bis 260 nach Christus aufgegeben war. Die Bevölkerung ist sukzessive nach und nach abgezogen. Wir haben Anhaltspunkte an anderen Orten, dass möglicherweise kleine Kontingente von Einheimischen einfach da geblieben sind und versucht haben, sich mit den einrückenden Germanen zu arrangieren, das hat es sicher auch gegeben, aber man kann sagen, zwischen 230 und 260 nach Christus verlassen die meisten Bewohner hier diese Siedlung, so dass dieser gesamte südwestdeutsche Raum zwischen Rhein und Donau seit dieser Zeit geräumt war. Da war kein römisches Militär mehr, da war auch nur noch bedingt zivile Bevölkerung da. Die haben sich alle in die großen Städte jenseits des Rheins und jenseits der Donau in Sicherheit gebracht.
Und wer hat dieses Vakuum besetzt und ab wann?
Ja, und das haben wir im Grunde genommen auch anhand von Funden können wir das sehr gut nachweisen. Diese ersten Alamannen, die nach 260 hier ankommen, die lassen sich hier sofort nieder. Es ist natürlich klar, die Fernstraßen waren interessant, da war man mobil. Die Infrastruktur war da, es gab Wasserversorgung, es gab sogar Häuser. Die hat man zum Teil immer aufgebaut. Die Germanen haben gerne ihre Holzhäuser gebaut. Die Feldfluren waren vorhanden. Man hat sich in eine bestehende Infrastruktur reingesetzt. Es war nicht überall so, aber in Sindelfingen können wir das anhand typischer Funde, nämlich der germanischen Keramik, die von der Elbe mitgebracht hatten, können wir das nachweisen. Das heißt, wir haben eine Übernahme und dann allmählich ein sukzessiver Ausbau wieder dahingehend, dass dann im 4., 5. Jahrhundert im Bereich der römischen Siedlung eine neue germanische Siedlung sich entwickelt. Da gibt es ein Gräberfeld dazu und wir wissen auch dann, die Siedlung besteht bis ins Mittelalter rein. Der Name ist Altingen gewesen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine Siedlungskontinuität. Die Römer ziehen sich zurück, die zivile Bevölkerung zieht sich zurück und das Ganze wird ganz, ganz schnell von Alamannen, Sueben, das sind ja Stammesverbände gewesen, die von der Elbe kamen, die sich hier reinsetzen und dann im Grunde genommen hier in ihrem Stil was Neues aufbauen.
Aber das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht ein anderes Mal erzählen. Reinhard Rademacher, vielen Dank. Das war ein spannendes Kapitel der Sindelfingen-Geschichte, fand ich. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, ich habe das gerne angenommen. Ich bedanke mich für die Einladung und mir hat es auch Spaß gemacht.
Sehr schön, vielen Dank.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.